euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen gemeinsam auf einen Text aus dem Philipperbrief hören. Aus dem ersten Kapitel, und zwar die Verse 1 bis 11. Unser Hauptaugenmerk wird dann auf die Verse 3 bis 8 gelegt werden, aber wir wollen im Kontext lesen, deswegen lesen wir Verse 1 bis 11 aus dem ersten Kapitel des Philipperbriefes. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit in jedem meiner Gebete, und bete für euch alle mit Freude, wegen eurer Teilnahme am Evangelium, vom ersten Tag an bis jetzt. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. So ist es für mich recht, dass ich dies im Blick auf euch alle denke, weil ich euch im Herzen habe und sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde, in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und uneinstößig seid auf den Tag Christi hin, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Gott segne sein Wort in uns. Amen. Ich weiß nicht, liebe Geschwister, wie ihr reagiert habt, als ihr auf den Gottesdienstzettel geguckt habt. Das Thema heute ist Verbundenheit in Christus. Wenn man über dieses Thema spricht, in christlichen Kreisen, reagieren die Menschen meistens unterschiedlich. Die einen denken sich, ja, hoffentlich ist Bruder XY da oder Schwester AB, weil die hat das ganz besonders nötig, dieses Thema. Die ganz besonders muss das jetzt mal hören. Andere denken sich, schön, endlich mal wieder einen Gottesdienst zum Entspannen, weil was will mir Rudi noch über dieses Thema sagen? Das ist doch das, was wir sowieso schon wissen, dass wir uns lieben sollen. Ich hoffe, das ist mein Gebet, dass wir heute durch das Wort Gottes neu gepackt werden von dieser Botschaft, dass wir verbunden sind in Christus. Und was die Quelle dieser Verbundenheit ist, dass wir neu darüber nachdenken und neu ergriffen werden von dieser wunderbaren Wahrheit. In seinen sogenannten Bekenntnissen schrieb der Kirchenvater Augustinus auch über das Thema Freundschaft. Und man merkt, wenn man das liest, dass Augustinus fest davon überzeugt war, dass es echte und tiefgehende Freundschaft nur auf der Basis des christlichen Glaubens gibt. Er schreibt dort, Zitat, echt ist eine Freundschaft nur dann, wenn du sie Gott stiftest, als festes Band zwischen Menschen, die auf dich vertrauen. Ein Band fest durch die Liebe, die in unseren Herzen ausgegossen ist, durch den Heiligen Geist, den du uns geschenkt hast. Augustinus war sich sicher, eine Freundschaft ist dann echt, wenn sie auf der Grundlage desselben Glaubens gegründet ist. Eine Freundschaft ist dann echt, wenn sie durch die Liebe, die von Gott geschenkt wird, angetrieben wird. Das heißt nicht, dass es keine Freundschaften außerhalb des Christentums gibt. Das bedeutet das nicht. Aber Augustinus meint damit, dass verglichen mit der Beziehung, die auf demselben Glauben gegründet ist, alle anderen Beziehungen es eigentlich nicht verdienen, Freundschaft genannt zu werden. Wenn unser Herr Jesus Christus seine Jünger darauf hinweist, dass man sie daran erkennen wird, dass sie untereinander Lieben haben, dann wollte er damit nicht ein neues soziales Konzept vorschlagen. Jesus spricht von einem besonderen Merkmal seiner Gemeinde. Und dieses Merkmal ist die innige Verbundenheit durch Liebe. Und so bin ich genau wie Augustinus davon überzeugt, dass die Verbundenheit der Gläubigen eine ist, die mit nichts anderem auf der Welt zu vergleichen ist. Sie ist tiefgehender, sie ist inniger und sie ist weitreichender. Aber jetzt dürfen wir auf keinen Fall denken, wow, wir sind ja voll toll. Weil das liegt nicht an uns. Wir können uns dafür nicht auf die Schulter klopfen. Denn das liegt nicht daran, dass wir so toll lieben können, sondern es liegt daran, dass die Quelle der Liebe Jesus ist. Deshalb ist die Verbundenheit unter Christen so besonders. Wegen Christus. Und ich glaube, es gibt ein Problem, dass wir mit dem Thema Liebe in der Gemeinde, Liebe zu unseren Geschwistern haben, wir denken nicht mehr kreuzzentriert. Wir haben das Thema Liebe zu einem moralischen Thema gemacht. Ich muss den anderen irgendwie lieben. Ich muss mich überwinden, ihn zu lieben. Ich muss mich dazu zwingen, ihn zu lieben. Und Paulus lehrt uns in diesem Text etwas ganz anderes, wie wir sehen werden. Wenn man die Briefe des Paulus vergleicht, wird man schnell merken, dass sie sehr oft ähnlich beginnen. Und zwar mit Danksagung und Gebet und dann manchmal noch Ermahnung. Er dankt Gott für seine Glaubensgeschwister, für ihr Glaubenswachstum und bittet dafür, dass sie in der Erkenntnis wachsen. Und was uns innerhalb dieser Briefanfänge ganz oft begegnet, ist ein Ausdruck der inneren Verbundenheit zwischen dem Autor und seinen Adressaten. Er schreibt zum Beispiel, dass er sie gerne sehen würde, dass er an sie denkt, dass er für sie betet. Und ich glaube, dass diese tiefe Verbundenheit zwischen Paulus und einer Gemeinde in keinem anderen Brief so deutlich wird wie im Philipperbrief. Das heißt nicht, dass sie seine Lieblingsgemeinde waren, aber es zeigt uns etwas darüber, was es heißt, in Christus verbunden zu sein und wie sich diese Verbundenheit zum Ausdruck bringt. Denn das größte Problem, wenn wir ehrlich sind, das größte Problem mit dem Liebesgebot ist ganz einfach, es auszuleben. Es ist gar nicht so schwer, das zu glauben. Okay, klar, ich soll meine Geschwister lieben, denn Christus hat es befohlen. Aber dann stehen wir eben diesen Geschwistern gegenüber und es fällt uns wie Schuppen von den Augen. Und uns fällt auf, oh, damit sind ja die gemeint. Und dann fangen wir an, das zu relativieren. Naja, lieben heißt ja nicht wirklich lieben, oder? Wir fangen an, Aussagen wie von Johannes, die wir gehört haben, zu relativieren. Denn Johannes sagt, wer nicht liebt, ist nicht geboren aus Gott. Wer seinen Bruder nicht liebt, ist nicht geboren aus Gott. Und wir fangen an, solche Aussagen zu relativieren. Weil wir einfach nicht glauben können, dass er das tatsächlich so meint, wie er es sagt. Aber genau das heißt es. Und Johannes macht es unmissverständlich deutlich, wie wir gehört haben, Geschwister, ihr seid es schuldig, einander zu lieben. Ihr seid es schuldig. Paulus hatte die Gemeinde in Philippi auf seiner zweiten Missionsreise gegründet. Die berühmte Frau Lydia, die gehörte zu den ersten Gläubigen dieser Stadt. Und er hatte diese Gemeinde wahrscheinlich zweimal besucht. Und mit der Zeit war zwischen Paulus und dieser Gemeinde ein inniges Verhältnis gewachsen. Die Gemeinde hatte Paulus Gaben zukommen lassen, wahrscheinlich finanzielle Mittel. Das sagt er am Ende des Briefes und auch im 2. Korintherbrief wird das bestätigt. Und Paulus erwähnt in tiefer Dankbarkeit die Freigebigkeit der Gemeinde. Sie waren klein und arm, aber trotzdem sorgten sie sich um Paulus. Und wenn wir aufmerksam mitgelesen haben, den Predigttext, dann ist uns wahrscheinlich aufgefallen, Paulus hat diese Gemeinde wirklich geliebt. Er hat sie wirklich geliebt. Er gebraucht schon fast emotionale Ausdrücke. Ich denke an euch, ich sehne mich nach euch, ich habe euch im Herzen. Das ist keine Gefühlsduselei, sondern es ist echte Zuneigung, wie wir sehen werden. Und deshalb will ich auch, dass wir heute unsere Neigungen, und ich sage wirklich, absichtlich auch unsere Gefühle überprüfen, die wir gegenüber der Kirche Christi haben, gegenüber unseren Geschwistern. Ich will vielleicht etwas untypisch die Hauptaussage des Textes an den Anfang der Predigt stellen. Und ich glaube, wir können sie folgendermaßen formulieren. Als gerechtfertigte Sünder sind wir untereinander in inniger Weise verbunden durch das Gebet füreinander, durch den Trost im Evangelium, den gemeinsamen Kampf für das Evangelium und die herzliche Liebe Christi. Wir haben also 4 Punkte, die wir uns ansehen wollen anhand dieses Textes. Und das erste ist, wir sind verbunden durch das anhaltende Gebet füreinander. Ja, Paulus beginnt damit, dass er ihnen schreibt, dass er immer voller Dankbarkeit ist, wenn er an sie denkt. Und wie denkt er an sie? Er denkt an sie, indem er für sie betet. Also, ihr kennt das wahrscheinlich, wenn man seinem Gegenüber sagt, ich denke an dich, das sagen wir manchmal so, aber Paulus meint das damit nicht. Er meint, wenn ich an euch denke, dann bete ich für euch. Und das ist wirklich ermutigend, wenn man von der Kraft des Gebets ausgeht. Er fasst seine Gedanken, seine Sorgen Seine Liebe, seine Freude packt er ins Gebet rein und bringt sie vor Gott. Und auffällig ist, dass Paulus ihm deutlich machen will, dass er wirklich es so meint, wie er es sagt. Er überfrachtet seine Aussage mit Ausdrücken. Haben wir das vielleicht gemerkt? Er sagt, dass er für sie dankt, bei jeder Erinnerung, alle Zeit, in jedem seiner Gebete. Er sagt nicht einfach, ich danke Gott immer, wenn ich für euch bete. Nein, er holt viel weiter aus und macht damit deutlich, Leute, ich bete wirklich immer für euch. Ich bete wirklich immer für euch. Auch der Gemeinde in Rom hat er das geschrieben. Er schreibt der Gemeinde in Rom, Gott ist mein Zeuge, wie unablässig ich euch erwähne, alle Zeit in meinen Gebeten. Unablässig, also ohne Unterbrechung, betet er für seine Brüder und Schwestern. Paulus übertreibt damit nicht. Für ihn war es normal, unablässig zu beten für seine Geschwister. Sogar im Gefängnis hörte er nicht damit auf. Und es kommt noch etwas dazu. Paulus sagt nicht nur, dass er immer für sie betet, sondern er schreibt auch, dass er das mit Freuden tut. Es ist keine Last, keine undankbare Pflichterfüllung, für seine Geschwister zu beten. Er tut das mit Freuden. Und zwar für alle. Auch für die, die vielleicht manchmal etwas anstrengend sind. Die ständig Probleme machen. Was bedeutet es, wenn wir einmal kurz darüber nachdenken, was bedeutet es eigentlich, mit Freude zu beten? Was bedeutet es für meinen Bruder, für meine Schwester, mit Freuden zu beten? Es bedeutet, dass ich mich durch das Gebet auf die Person und ihre Situation einlasse, ohne dies als Last zu empfinden. Mit Freuden beten heißt, dass ich mit Hoffnung erwarte und mit Entschlossenheit darum bitte, dass Gott im Leben meines Bruders und meiner Schwester eingreift und Christus immer mehr sichtbar wird. Denken wir doch einmal darüber nach. Gerade im Philipperbrief wird uns deutlich gemacht durch Paulus, dass Christus unsere größte Freude ist. Und wenn Christus unsere größte Freude ist, was kann es dann Schöneres geben, als dass ich dafür bete, dass Christus immer sichtbarer wird im Leben meiner Geschwister? Wenn er meine größte Freude ist, mein wertvollster Schatz, dann muss es für mich doch eine riesengroße Freude sein, zu beten, Herr, gebrauche das Leben meines Bruders dafür, dass du dadurch verherrlicht wirst. Deshalb können wir mit Freuden füreinander beten, weil er unsere größte Freude ist. Und nichts wollen wir doch mehr, als dass er, nämlich unser Jesus Christus, sichtbar wird. In unseren Gemeinden, in unseren Familien. Und genau diese Ausrichtung hat sein Gebet. Paulus hatte ihnen gesagt, dass er für sie betet. Und in den Versen 9 bis 11, da sagt er, wofür er betet. Er sagt dort, und um dieses bete ich, fängt er in Vers 9 an. Also er hatte gesagt, dass er alle Zeit für sie betet. Und jetzt ab Vers 9 sagt er, wofür er betet. Lesen wir einmal Vers 9. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht. Er betet dafür, dass ihre Liebe überreich wird in Erkenntnis und Einsicht. Der Begriff, welcher dieses Wachstum beschreibt, also überreich werden, der wird von Paulus ganz häufig gebraucht in seinen Briefen, in Gebeten und Ermahnungen. Er wünscht den Römern zum Beispiel, dass sie Überfluss haben sollen in der Hoffnung. Er fordert die Korinther auf, in den Gaben zu wachsen. Bei den Thessalonichern bittet er, dass sie in der gegenseitigen Liebe überströmen möchten. Was meint Paulus damit, wenn er ihnen wünscht, dass ihre Liebe in der Erkenntnis und Einsicht wachsen soll? Ich glaube, dass sein Wunsch ist, dass ihre Liebe mit der Zunahme ihrer Erkenntnis und Einsicht mehr zunimmt. Weil das ist oft das Problem bei uns Christen, wenn wir etwas erkannt haben durch Gottes Gnade, dann vergessen wir, dass wir das durch Gottes Gnade erkannt haben und werden sehr schnell stolz. Und die Liebe erkaltet. Calvin hat diese Stelle deswegen so kommentiert: Je größere Fortschritte ich in der Erkenntnis mache, desto mehr sollte meine Liebe zunehmen. Denn wen erkenne ich denn da? Den, der von sich sagt, dass er die Liebe ist. Dieses Ineinandergreifen von wachsender Erkenntnis und immer größerer Liebe soll sie dazu führen, prüfen zu können, worauf es ankommt, um Gott wohlgefällig zu leben. Und es wird deutlich, wenn man diese Verse 19 und 11 zusammenfasst, dass das letztendliche Ziel seines Gebets ist, dass Christus verherrlicht wird. Sie sollen zum Lob Gottes existieren, zum Lob Gottes in ihrer Stadt sein. Paulus betet mit anderen Worten: Herr, lass dort in der Gemeinde deine Herrlichkeit groß werden. Lass sie immer mehr die an ihnen erwiesene Gnade erkennen und erfülle sie immer mehr mit deiner Liebe, auf dass sie dich verherrlichen. Jetzt müssen wir uns fragen, wie sieht mein Gebet für meine Freunde und meine Geschwister aus? Was wünsche ich mir für sie? Was ist mein größter Wunsch für meine Geschwister? Natürlich beten wir für Gesundheit und Bewahrung und das sollen wir auch weiterhin tun. Jedoch sollte unser Gebet für unsere Brüder und Schwestern vor allem von der Bitte und dem Flehen geprägt sein, dass ihr ganzes Leben immer mehr ergriffen wird von Christus, von der Herrlichkeit Jesu Christi. Herr, lass das Leben meines Bruders, das Leben meiner Schwester doch immer mehr zum Spiegel deiner Liebe und Wahrheit werden. Warum müssen wir eigentlich beten? Warum beten wir eigentlich? Warum ist es Paulus so wichtig, dass wir füreinander beten? Ich möchte am Ende dieses ersten Punkts fragen. Und ich möchte das einfach beantworten mit einem Zitat von Spurgeon, der gesagt hat: Das neue Gebot, das der Herr uns gegeben hat, indem er uns sagt, dass wir einander lieben sollen, macht unser Beten füreinander notwendig. Und jetzt stellt er eine Frage, oder mehrere Fragen. Wie kann ein Mensch behaupten, dass er seinen Bruder liebt, wenn er niemals bei Gott für ihn eintritt? Kann ich fortwährend mit meinen Mitgläubigen leben und ihre Leiden sehen und nie für sie zu Gott schreien? Kann ich mich in mich selber einwickeln und gleichgültig sein gegen die, welche meine Brüder sind in Christus? Unmöglich. Ich müsste zu einer anderen Familie gehören, aber nicht zu der Familie Gottes. Denn hier leitet das gemeinsame Mitgefühl zu ständiger Fürbitte füreinander. Gott bewahre uns davor, dass wir gegen ihn sündigen, dass wir aufhören, für unsere Geschwister zu beten. Gehen wir ein paar Schritte zurück im Text und kommen zum zweiten Punkt. Paulus sagt hier, dass er mit Freuden für sie betet und er begründet es. Er sagt, wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt, das ist das Zweite, wir sind verbunden durch den gemeinsamen Trost im Evangelium. Das Wort Teilnahme in Vers 5, Teilnahme am Evangelium, kann auch mit Gemeinschaft übersetzt werden. Gemeinschaft. Wir kennen das aus dem Englischen vielleicht, das Wort Fellowship. Man könnte den Begriff dahin deuten, dass Paulus hier die Einteilnahme der Philipper an der Verkündigung des Evangeliums meint. In dem Sinne, dass sie Paulus unterstützen. Aber aufgrund von Vers 6 glaube ich, dass Paulus hier vielmehr an dieser Stelle das Teilhaben am Heil durch den Glauben meint. Denn in Vers 6 spricht er von dem Werk Gottes, das er in den Philippern begonnen hat. Was uns ganz deutlich darauf hinweist, dass Paulus hier von dem Glauben spricht und dem Heilswerk, das Gott bewirkt hat. In den Glauben wurden die Philipper von Gott berufen und in diesem Glauben stehen sie vom ersten Tag an bis jetzt. Genauso wie Paulus waren sie verlorene Sünder gewesen und waren an den Glauben an Jesus Christus gläubig geworden. Und dieser Glaube ist das Werk Gottes in ihnen. Und Paulus ist sich sicher, dass Gott, der dieses Heilswerk begonnen hat, es auch vollenden wird. Darin liegt der Trost, den sie gemeinsam haben, der sie verbindet. Ich glaube, hier liegt ein zweiter Schwachpunkt in der heutigen Christenheit, dass wir sehr starke Christen geworden sind. Dass wir nämlich meinen, dass wir eine Selbstsicherheit aufgebaut haben und meinen, in uns selber sicher zu sein. Paulus verkündigt uns in seinen Briefen, dass all unser Heil, unsere ganze Sicherheit, unser ganzer Trost in Christus ist. Und würden wir uns das jeden Tag predigen, würden wir eine viel größere Verbundenheit zueinander haben, weil wir durch einen Trost miteinander verbunden sind. Ob wir nun stark sind oder schwach, wir haben trotzdem nur einen Trost. Wir haben eine Hoffnung. Es gibt keinen extra Trost, keine extra Hoffnung, keine extra Stärke. Die Stärke von uns allen ist Christus. Und durch diesen Trost sind sie miteinander verbunden. Und Paulus sagt ihnen deswegen, schaut mal, vom ersten Tag an bis jetzt stehe ich und steht ihr im Glauben. Und das nur aus Gnade. Und Gott ist treu und er wird uns erhalten darin. Und das ist ein großer Trost, gerade für Christen, die in großer Anfechtung und Verfolgung stehen. Die darum fürchten, ihren Glauben unter dem Druck der Gesellschaft zu verlieren. Solchen Christen sagt das Wort Gottes, der Gott, der dich errettet hat. Er hat dich nicht deswegen errettet, um dich irgendwann wieder fallen zu lassen. Er hat dich in seine Arme geschlossen und er wird dich nie wieder loslassen. Vielleicht waren die Philipper entmutigt, weil Paulus im Gefängnis saß. Vielleicht haben sie sich gefragt, was wird jetzt sein, wenn Paulus plötzlich stirbt und wir haben keinen mehr, der uns so sehr liebt wie er, der uns ermahnt, der uns führt. Werden wir bei Gott bleiben? Und Paulus sagt ihm, ja. Überlegt doch mal, wir haben beide denselben Trost. Wir haben beide denselben Trost, nämlich dass der ein gutes Werk in uns begonnen hat, es vollenden wird. Das ist das Zweite, wodurch wir verbunden sind. Wir haben denselben Trost. Trost hört sich ja erstmal etwas passiv an vielleicht. Man könnte so denken, okay, die sind getröstet. Der Paulus sagt ihnen, ihr werdet im Glauben bleiben. Man könnte denken, die Philipper könnten jetzt anfangen zu denken, okay, wenn ich sowieso gerettet bin, dann kann ich mich ja zurücklehnen. Aber für die Philipper war die Teilnahme am Evangelium keine passive Sache. Wenn wir Vers 7 einmal uns anschauen und zum dritten Punkt kommen, dann merken wir, dass die Philipper gekämpft haben für das Evangelium. Das ist das Dritte. Wir sind verbunden durch den gemeinsamen Kampf für das Evangelium. Paulus schreibt in Vers 7, Ich halte es für gerechtfertigt, so über euch zu denken, weil ich euch im Herzen habe. Paulus begründet also, warum er diese gute Zuversicht hat. Er hat in Vers 6 gesagt, Geschwister, ich bin guter Zuversicht, dass Gott das Werk vollenden wird, das er in euch begonnen hat. Und jetzt begründet er, warum. Und interessanterweise, seine erste Begründung ist, weil ich euch im Herzen habe. Er ist voller Zuversicht bezüglich seiner Glaubensgeschwister, weil er sie im Herzen hat. Der Ausdruck seiner tiefen Zuneigung zu den Philippern ist die erste Begründung, die er aufführt. Wie kann das sein? Nimmt Paulus hier sein eigenes Gefühl als Parameter, darüber zu entscheiden, wer im Glauben ist und wer nicht? Das wäre irgendwie sehr willkürlich. Klingt zumindest so. Aber ich glaube nicht, dass Paulus hier sein eigenes Gefühl als Maßstab nimmt, um darüber zu entscheiden, wer Christ ist und wer vielleicht nicht. Aber wir müssen seine Empfindung ernst nehmen. Er hat sie wirklich ins Herz geschlossen. Das meint er so, wie er es schreibt. Und weil er diese starke Empfindung hat, sieht er es als gerechtfertigt an, so über die Philipper zu denken. Wir müssen mal überlegen, im Laufe der Zeit ist die Beziehung zwischen Paulus und der Gemeinde in Philippi immer stärker geworden. Vor allem die gegenseitige Unterstützung, das Gebet füreinander, trugen dazu bei. Paulus hatte durch diese Gemeinde Liebe erfahren, als andere noch nicht bereit waren, ihn zu unterstützen. Offenbar hatten sie ihn immer unterstützt, auch in den Gerichtsprozessen, und schämten sich nicht, einem Gefangenen zu helfen. Und all diese Erfahrungen gemeinsam durch Tiefen zu gehen, ließen die Beziehung dazu reifen, dass Paulus wirklich sagen konnte, meine liebe Gemeinde in Philippi, ich habe euch ins Herz geschlossen. Paulus war sich offenbar sicher, so eine Verbundenheit, so eine tiefe, liebevolle Zuneigung gibt es nicht in der Welt. So eine Teilnahme an der Freude und auch am Leiden des anderen ist nicht Charakteristikum der Welt, sondern der Kirche Christi. Denn die Kirche Christi ist dazu berufen, die Liebe ihres Herrn zu predigen und zu leben. Deshalb sagt Paulus, ich bin fest davon überzeugt, dass Gott sein Werk bei euch vollenden wird, denn ich habe euch ins Herz geschlossen. Aber er begründet es noch anders. Wir müssen den 7. Vers weiterlesen. Er sagt, es ist recht, dass ich so euch über euch denke, weil, zweitens, dann sagt er, ihr alle, sowohl in meinen Fesseln, als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums, meine Mitteilhaber der Gnade seid. Wenn Paulus sie so nennt, Mitteilhaber, dann meint er damit, dass seine Glaubensgeschwister zu Leidensgenossen wurden. Sie haben nicht zugeschaut, wie Paulus gelitten hat, sondern sie wurden Leidensgenossen. Und zwar in dem Sinne, dass sie mitlitten, als wären sie selbst im Knast. Dass sie seine Mitteilhaber sind, bedeutet, dass sie sich völlig mit dem Leiden des Apostels identifizierten. Und für diese Teilnahme an seinem Leiden, da dankt er ihnen auch in Kapitel 4, Vers 14. Ihr habt gut daran getan, dass ihr an meiner Bedrängnis teilgenommen habt. Ja, es war Paulus, der im Gefängnis saß. Aber die Philipper identifizierten sich aufs Äußerste mit seinem Leiden. Sie fühlten, sie litten mit, als wären sie an seiner Stelle. Sie schämten sich nicht für Paulus. Vielmehr wären sie wahrscheinlich bereit gewesen, selbst ins Gefängnis zu gehen, damit er freikommt. Und die beiden Begriffe Bekräftigung und Verteidigung in Vers 7 sind juristische Begriffe. Und das heißt sehr wahrscheinlich, dass diese Gemeinde Paulus auch im Gerichtsprozess unterstützt hat. Und das war ein No-Go, weil man sich damit wirklich aus der Gesellschaft rauskatapultiert hat. Aber sie taten es, sie schämten sich nicht. Und in diesen Extremsituationen offenbarte sich, was es bedeutet, in Christus verbunden zu sein. Es bedeutete für Paulus und für die Philipper, gemeinsam für das Evangelium zu kämpfen. Für Paulus bedeutete es, ich gehe ins Gefängnis und ich muss vielleicht sterben. Für die Philipper bedeutete es, wir verlieren wahrscheinlich unseren sozialen Status komplett. Wir werden verachtet werden dafür, dass wir so einen Mann unterstützen. Aber sie dachten nicht an ihr Image, sondern an die Ehre Gottes und die Verbreitung des Evangeliums. Wie Soldaten, die miteinander und füreinander kämpfen, standen die Philipper zu Paulus. Und genau diesen gemeinsamen Kampf sah Paulus als deutliches Merkmal dafür an, dass Gott sein Werk in den Philippern begonnen hatte und auch vollenden würde. Geschwister, als Christen suchen wir es uns nicht aus, ob wir teilhaben wollen am Leid des anderen, an der Situation des anderen. Wir sind ein Leib in Christus. Wir sind wie Soldaten im Kampf auf die Kameradschaft des anderen angewiesen. Es ist ganz interessant, im deutschen Soldatengesetz kann man über Kameradschaft lesen, dass es die Pflicht jedes Soldaten ist, seinem Kameraden unter allen Umständen, auch unter Lebensgefahr, zu helfen und beizustehen. Er kann es sich nicht aussuchen, seinem Kameraden zu helfen oder nicht. Wir sind dazu aufgerufen, unsere Geschwister zu unterstützen, mit ihnen zu kämpfen, für sie zu Gott zu rufen und ihnen beizustehen. Wir können es uns nicht aussuchen, ob wir unsere Geschwister lieben. Weil Gott uns so geliebt hat, haben wir im Johannesbrief gelesen, sind wir es schuldig, unsere Geschwister zu lieben. Wissen wir, was das heißt? Es bedeutet, dass wenn ich mich weigere, meine Geschwister zu lieben, das Kreuz verleugne. Es ist eine Verleugnung des Kreuzes und das, was Christus für uns getan hat. Auch wenn es eine scheinbar kleine Sache ist, will ich doch darauf hinweisen, dass Paulus an dieser Stelle sein Leiden als Gnade Gottes ansieht, wenn er die Philipper als Mitteilhaber der Gnade anspricht. Darin waren sie vereint, dass es keinen besseren Kampf gibt als für das Evangelium. Als Kinder Gottes sahen sie es nicht als Schmach an, sondern als Gnade, als Geschenk, Gottes Wahrheit im Leiden bezeugen zu können. Und so komme ich jetzt zum letzten Punkt, der alle anderen umrahmt. Er umrahmt sie deshalb, weil es im 8. Vers um die absolute Grundlage unserer Verbundenheit geht. Wir sind verbunden in Christus viertens durch die herzliche Liebe Jesu Christi. Und hier komme ich auf das zurück, was ich am Anfang gesagt habe, dass wir es oft unterlassen als Christen, kreuzzentriert zu denken. Und gerade in diesem Bereich. Wir werden sehr oft moralistisch in diesem Bereich. Ich will gleich erklären, was ich damit meine. Paulus sagt in Vers 8, denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne mit der herzlichen Liebe Jesu Christi. Paulus ruft Gott zum Zeugen auf, um der Gemeinde deutlich zu machen, dass er sich wirklich von ganzem Herzen nach ihnen sehnt. Er gebraucht Gott nicht als Autoritätsargument an dieser Stelle, sondern er will damit deutlich machen, dass die Zuneigung, die er zu ihnen hat, von Gott selbst kommt. Denn wie sehr sich Paulus mit der Gemeinde verbunden weiß, wird klar an dem Zusatz mit der herzlichen Liebe Christi. Es geht hier nicht um eine natürliche Sympathie, die man zu Leuten hat, die man sowieso ganz nett findet, sondern um eine innige Liebe und Zuneigung. Jetzt ist es interessant, dass man diesen Abschnitt, diesen letzten Teil des Verses, wörtlich übersetzen könnte. Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit den Eingeweiden Jesu Christi. Mit den Eingeweiden Jesu Christi. Herzliche Liebe ist nur der Versuch, den Begriff, der hier gebraucht wird, richtig zu erfassen. Das Innerste steht in der hebräischen Welt für das tiefstmögliche, für das herzlichste Empfinden, das es eigentlich gibt. Und Paulus spricht hier nicht in erster Linie von seinen Gefühlen, die aus ihm selbst kommen. Für ihn ist klar, Christus ist die Quelle, der Grund für diese Zuneigung, die ich verspüre. Erst in Christus ist so eine Zuneigung überhaupt möglich geworden. Es ist eine Liebe, die nicht auf das Ihre blickt, sondern den Sinn Christi hat, der sich selbst erniedrigte für uns, seinen Jüngern die Füße wusch und ans Kreuz ging. Die Liebe, die Herzlichkeit Jesu ist die Grundlage für die Gemeinschaft der Gemeinde. Und diese Liebe, die Christus am Kreuz zeigte, fordert uns auf, einander zu lieben. Ich komme nochmal auf Johannes Calvin zurück, der diese Stelle folgendermaßen kommentiert hat. Ohne Frage, wahre Liebe kann von keiner anderen Quelle kommen als von dem Innersten Christi. Und dies sollte uns innerlich bewegen, nämlich dass Jesus in einer gewissen Weise sein Innerstes für uns geöffnet hat, damit dadurch unter uns gegenseitige Zuneigung bewirkt werden. Christus hat sein Innerstes geöffnet für uns am Kreuz, damit dadurch unter uns Liebe bewirkt wird. Wenn wir uns fragen, wo wird deutlich, dass Christus sein Innerstes für uns öffnete, dann gibt es nur eine Antwort, am Kreuz. Das Kreuz ist Grundlage und auch Forderung bezüglich der Liebe, die wir zu unseren Geschwistern haben sollen. Das Kreuz ist sowohl Grundlage als auch Forderung. Das Evangelium ist die Botschaft, die uns zur rettenden Botschaft wurde. Das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Errettung von Sündern, die eben dadurch geeint und verbunden sind, dass sie an das eine Evangelium glauben. Und es ist dieses Evangelium, in dem uns die herzliche Liebe Jesu begegnet, welches die Grundlage für unsere Verbundenheit als Gläubige schafft. Das Evangelium ist nicht nur die Botschaft, die uns zur Rettung wurde. Es ist auch die Botschaft, die uns auf das Kreuz blicken lässt, wo wir den sehen, der sich für seine Feinde hingab. Und sind wir es dann nicht erst recht schuldig, unsere Brüder und Schwestern zu lieben, wenn unser Herr sich für seine Feinde hingab? Dann ist es egal, ob uns Gefängnismauern trennen oder viele Lebensjahre oder Tausende von Kilometern. Wir sind verbunden in Herz und Willen durch die Kraft des Glaubens an den einen Retter. Amen.